Halleluja. Es gibt eine, wie ich finde, sehr gute Tradition bei den Baptistengemeinden am Ostersonntag. Ich weiß, dass es keine Baptistengemeinde hier ist, aber die Tradition ist wirklich gut und es gibt kein Copyright darauf, soviel ich weiß. Und es spricht sehr vieles dafür, dass eine Gemeinde, die glaubt an die Macht der Proklamation, dass es etwas ist, was unsere Herzen festmacht, dass es etwas ist, was eine Auswirkung auf die unsichtbare Welt hat. So, es gibt sehr viele Gründe, dass auch wir eine solche gute Tradition pflegen sollten. Und das tun wir jetzt. Und wer das nicht kennt, ja, sind jetzt viele, die sind völlig überfordert, weil sie gar nicht wissen, was ist jetzt diese Tradition. Ich erkläre euch, wie es geht. Also da ist ein Vorturner oder so. Und er sagt, der Herr ist auferstanden. Warte, wir sind ja noch mal üben. Und dann sagt die ganze Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, das machen wir jetzt. Ich bin der Vorturner. Der Herr ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, gut, auf Anhieb, so gut geklappt. Stark, wunderbar. Halleluja. So, über was kann man predigen Ostersonntag? Man muss predigen über das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit und das ist die Auferstehung, der Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Du sagst, na ja, aber eigentlich noch wichtiger ist ja dieser glorreiche Tag, wenn er wiederkommt. Das kann man sehen, wie man möchte, das ist auf jeden Fall ein absolut glorreicher Tag, aber weil die Wiederkunft Jesu nur stattfinden kann wegen der Auferstehung Jesu. Das ist die Folge davon, die unvermeidbare Folge. Deswegen ist für mich persönlich der Tag der Auferstehung der allerwichtigste. Aber wenn du sagst, der Tag der Wiederkunft Jesu ist für dich wichtiger, habe ich gar kein Problem mit. So, darüber möchte ich heute Morgen mit euch das Wort Gottes anschauen. Wir wollen uns fragen, was bedeutet der Tod Christi eigentlich? Was sagt die Bibel über Tod und Auferstehung Jesu? Und das erste Problem, das wir haben bei der Beantwortung dieser Frage, ist, dass das Wort Gottes ganz klar darin ist, dass geistliche Wahrheiten nur durch Offenbarung verstanden werden können. Das heißt, der Heilige Geist als Geist der Weisheit und der Offenbarung, er muss uns dienen und er muss in uns ein Licht anmachen und er muss uns Verständnis geben. Davon redet Paulus und geht er mal zu Epheser Kapitel 1 und dann schauen wir diese berühmte Passage dort an, die ihr schon viele, viele Male gelesen, bedacht, gebetet habt. Dort sagt er, darum lasse ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten euer zu gedenken. Was betet er? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in oder zur Erkenntnis seiner selbst. Wir sollen immer tiefer hineinkommen in diese Erkenntnis des wunderbaren Wesens Gottes, weil dadurch unsere Liebe immer mehr zunehmen wird und unsere Willigkeit, ihm zu dienen und alles zu übergeben und alles zu überlassen und unser Leben für ihn zu verschwenden, das wird immer stärker werden, je klarer wir sein wunderbares Wesen sehen. Und Paulus sagt, ich bete immer wieder, ich höre gar nicht auf, ich bete immer wieder für euch, dass ihr diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommt. Und dieser Geist der Weisheit gibt erleuchtete Augen des Herzens. Und einer dieser Dinge, über die wir Bescheid wissen sollen, über die der Heilige Geist uns Aufklärung und Erleuchtung geben will, ist das, was wir dann hier in Vers 19 haben, welches auch die überwältigende Größe seiner Macht an uns, die wir glauben, vermöge der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wir sollen Offenbarung bekommen über eine gewaltige Kraft, die Gott in uns hat wirksam werden lassen. Das redet nicht von der Zukunft, das redet nicht von Dingen, die noch Gott für dich tun will. Es redet von dem, was er schon für dich getan hat. Eine überwältigende Größe seiner Macht wurde in dir, wenn du Jesus angehörst, wenn du von Neuem geboren bist, wurde in dir wirksam. Du sagst, überwältigende Größe von Kraft, das hätte ich mitbekommen, das wüsste ich. Schau dir mein Leben an, also da, irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. Du brauchst Offenbarung, du brauchst erleuchtete Augen. Mit deinem Verstand, mit deiner Erfahrung wirst du diese Wahrheit niemals begreifen oder bestätigen. Es braucht ein Wirken des Heiligen Geistes, um zu verstehen, wovon Paulus hier redet und was er möchte, was eine Realität werden soll in ihnen. Und Paulus macht auch ganz, ganz klar, dass um Offenbarung zu bekommen, um vom Heiligen Geist gelehrt zu werden, wir müssen geistliche Menschen werden. Er sagt, der seelische Mensch, der sich, obwohl er von Neuem geboren ist, immer noch von seiner Seele bestimmen lässt, der sich nicht unterordnet der Wahrheit des Wortes Gottes, der sich nicht bestimmen lässt vom Heiligen Geist, der seelische Mensch versteht überhaupt nichts. Er kann nichts empfangen vom Heiligen Geist. So, deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen des Geistes werden, Menschen des Wortes werden, Menschen der Wahrheit werden. Und dann kommt der Heilige Geist und er wird tun, was Jesus versprochen hat. Er wird euch in alle Wahrheit leiten, in alle Wahrheit. Und eine der wichtigsten Wahrheiten ist, was bedeutet das Kreuz? Was heißt es, dass Jesus überhaupt gestorben ist und dass er auferstanden ist? Was bedeutet das für mich? Und es ist weit, weit, weitaus mehr als eine historische Tatsache vor 2000 Jahren. Es ist eine lebendige, geistliche Realität in dir heute. Und es hat enorme Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben. Enorme Auswirkungen. So, Paulus spricht hier von dieser gewaltigen Größe seiner Kraft. Und um die verständlich zu machen oder um uns einen Anhaltspunkt zu geben, in welche Richtung wir zu forschen haben, sagt er, Vers 20, diese Macht, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. So, diese Kraft, die zeigt ihre Macht in der Auferstehung, in der Auferweckung, heißt es hier, genau genommen, in der Auferweckung Christi. So, Gott hat eine gewaltige Kraft aufgewandt, um Christus von den Toten heraufzuholen. Frage: Wieso braucht es eine Kraft? Gott ist Gott und Gott regiert und Gott herrscht überall. Wieso braucht es eine besondere Kraftanstrengung, einen besonderen Kraftakt Gottes, um Jesus aus den Toten herauszuholen? Wenn wir mit dieser Botschaft fertig sind, dann hast du die Antwort. Dann verstehst du, worum es geht und was Paulus will. Wir werden durch sehr, sehr viele Schriftstellen gehen. Das ist nicht einfach und ihr braucht wirklich die Hilfe des Herrn, um zu folgen. Und wenn ihr dann durch seid, am besten nehmt euch dieses Konzept, betet das durch und dann betet dieses Gebet von Paulus ein paar tausend Male und dann verstehen wir uns besser. Halleluja. So, das ist eine Predigt mit Langzeitwirkung, mit verzögerter Sprengkraft. Und es hängt davon ab, von dem Maß unseres Fleißes und unserer Hingabe an diesen wunderbaren Lehrer, den Heiligen Geist. 1. Korinther Kapitel 2. Paulus redet hier von der Weisheit Gottes. Vers 7, wir reden von Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, welche Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, welche keiner der Obersten der Welt erkannt hat. Denn hätten sie diese Weisheit erkannt, so würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das Kreuz war ein genialer Plan Gottes mit dem Ziel, die Mächte der Finsternis zu entmachten. Und wenn sie verstanden hätten, der Teufel und die Dämonen, wenn sie verstanden haben, das redet nicht von Herodes hier und all den anderen, die beteiligt waren. Es redet die Obersten der Welt, die Mächte der Finsternis. Sie haben den Plan Gottes, die Weisheit Gottes nicht verstanden. Wenn sie die verstanden hätten, sie hätten niemals Jesus gekreuzigt. Weil das Kreuz war Gottes Falle, war Gottes Weisheit, den Teufel in seinem Stolz und in seiner Blindheit zu fangen und ihn zu entmachten und eine neue Ära, ein neues Zeitalter hervorzubringen. Das Leben in der Kraft und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Kolosser 2, Vers 14, Vers 15. Dort heißt es, dass Jesus die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen waren, auslöschte, sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten, das sind diese Mächte der Finsternis, die Machthaber in der unsichtbaren Welt, er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt und triumphiert über sie. Das ist, was geschehen ist am Kreuz. Sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über sie. Am Kreuz, durch das Kreuz, hat Gott über die Mächte der Finsternis triumphiert. Ja, wie ist das funktioniert? Wieso fällt der Satan vom Thron, weil Jesus am Kreuz stirbt? Wo ist der Zusammenhang? Viele Christen stellen sich diese Frage nicht und sie entgehen einer genialen Antwort, die Schrift uns gibt. Sie nehmen das einfach hin und das ist wunderbar, wenn du das glaubst. Jesus hat am Kreuz die Mächte der Finsternis besiegt, er ist gestorben, der Teufel ist umgefallen, das ist wunderbar. Aber wenn du verstehst, wo ist der Zusammenhang, wieso ist das Kreuz eine vernichtende Niederlage für den Teufel? Was hat Gott tatsächlich getan? Was ist passiert? Wenn du das verstehst, dann hast du mehr Licht, hast du mehr Offenbarung und du hast mehr Power und du hast mehr Autorität und Verständnis, was es heißt, dass du herausgenommen bist aus dem Reich der Finsternis und versetzt worden bist in eine andere Sphäre, in ein anderes Reich, wo der Teufel nicht mehr regiert, wo der Teufel nicht mehr mit dir machen kann, was er machen will, sondern wo du befähigt wirst, aufzustehen und zu herrschen über ihn, Herrschaft auszuüben über ihn in deinem persönlichen Leben und da, wo Gott dir Verantwortung gegeben hat. So, lass uns einmal vorne anfangen. Die Gefangennahme Jesu. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es selbst. Schriftstelle Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ihr erinnert euch, dass mehrere Male die aufgebrachten Massen, die so irritiert waren durch die Wahrheit, die sie so entlarvt hat, wie sie so böse geworden sind. Sie haben versucht, Jesus umzubringen. Einmal haben sie versucht, ihn von einer Klippe zu stürzen. Einmal haben sie mit Steinen nach ihm geworfen. Aber sie konnten nichts ausrichten, weil er der Sohn Gottes war, weil er unter einer göttlichen Immunität war, weil er geboren war von einer Jungfrau, weil er der erste und einzige Mensch war, der geboren wurde auf diesem Planeten nach Adams Sündenfall, der nicht unter dem Fluch stand, über den der Teufel keine Macht hatte. Und der von Gott gehalten und getragen und geschützt wurde. So, wie war das dann möglich, dass Jesus dann in die Hand der Feinde kam, dass sie ihn schließlich ans Kreuz bringen konnten? Nun, wenn du die Geschichte liest, der Gefangennahme, dann siehst du ganz klar, dass das wirklich so war, wie er hier sagt, niemand nimmt mein Leben. Er war im Garten dort, an diesem Ort, der dem Judas bekannt war. Judas ging hin, hat die Tempelwache und die Soldaten mit Stöcker und mit Spieße und mit Schwerter und so weiter mobilisiert. Und da kam dieses Kommando da von Soldaten kam an und wollten Jesus verhaften. War ja dunkel. Und er hatte keinen Heiligenschein über sich. So, niemand wusste, wer ist jetzt Jesus. Da waren dann zwei Dutzend von Männern. Ja, und Jesus tritt ihnen entgegen. Und sagt, wen sucht ihr? Was für eine Ironie, die wussten ja nicht, dass er selber das ist. Ja. Hätte ja irgendeiner von den 20, 30 Leuten sein können. Und kommt, tritt entgegen diesen Soldaten und sagt, wen sucht ihr? Und sagt, Jesus von Nazareth. Und jetzt kommt die Powerstelle. Er sagt, ich bin. Und was passiert? Das Schrift sagt, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Jesus hat die nicht gehauen, hatte nichts gemacht gegen die. Er hat einfach nur gesagt, ich bin es. Ich bin der ich bin. Und da war so eine Kraft in seinen Worten, dass diese Leute zurückgewichen sind. Soldaten mit Waffen sind zurückgewichen und sind zu Boden gefallen. Ich habe das extra heute Morgen noch im Griechischen nachgeschlagen, also in einer Konkordanz, die auf Deutsch geschrieben ist, aber die griechische Worte erklärt. Und dort heißt es, von einer ausgestreckten Position zu Boden stürzen. Das ist deutlich, nicht wahr? Das ist, was mit den Soldaten passierte. Ein Mann ohne Waffen tritt entgegen, sagt einfach, ich bin es. Und die weichen zurück und fallen zu Boden. Halleluja. So für jeden der Soldaten war klar, egal wie viel sind, wenn wir noch schnell per Handy Verstärkung anrufen würden, wir können gegen die nichts an. Der macht ein Wort und wir liegen alle flach auf dem Boden. Wir können den nicht einfach festnehmen. Und ich glaube, auch wenn die Schrift das nicht sagt, an dieser Stelle hat Jesus gesagt, Vater, es ist genug, du kannst meine Bodyguards nach Hause schicken. Die Zeit der Immunität ist zu Ende. Ich werde mich jetzt in die Hand meiner Feinde geben. Und hat seine Engel Bodyguards entlassen und sagt, okay Jungs, versuchen wir es noch einmal. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Und er sagt, hier bin ich, kommt, dann lass uns gehen. Und er ließ sich binden und er ging. Und für jeden war klar, das ist die seltsamste Festnahme, die wir jemals in unserer Dienstzeit gehabt haben. Das geht hier nicht mit rechten Dingen so. Das ist nicht normal. Das ist kein Verbrecher oder irgendein normaler Mensch. So Jesus gab sich in die Hände des Feindes. Und er wurde verhört, gequält, gedemütigt, verspottet und hat all das mit sich machen lassen. Und bis dann sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und da erfüllt sich, was Johannes der Täufer prophezeit hat, als er zum ersten Mal Jesus sah bei der Taufe am Jordan. Da kamen diese Massen an und ließen sich taufen. Und einen sieht er, der sah aus wie alle anderen, Staub an den Füßen wie jeder andere. Und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Und das ist, was Jesus getan hat, als er am Kreuz war. Er nahm die Sünden der Welt auf sich. Der reine, makellose Sohn Gottes. Er nahm die Sünden der Welt auf sich. Paulus sagt, er wurde zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich weiß, dass es viele Theologen gibt, die rennen Sturm gegen diese Schriftstelle und sagen, nein, was man übersetzen muss, ist, Jesus wurde zum Sündopfer gemacht. Wenn du hier Sündopfer übersetzt, was das Griechische gar nicht hergibt, dann passt dieser Gegensatz nicht mehr. Sünde, Gerechtigkeit. Er wurde zur Sünde, warum? Damit wir zur Gerechtigkeit wurden. Am Kreuz ist ein gewaltiger Austausch geschehen. Er wurde verworfen vom Vater, damit wir angenommen werden konnten. Er wurde zum Fluch, Galater 3, damit wir den verheißenen Segen haben konnten. Er wurde geschlagen, er trug unsere Krankheit, damit wir Heilung haben konnten. Ein Austausch. Er nahm all das Hässliche und Zerstörerische und Böse der Menschheit auf sich, damit sie bekommen könnten, was er vorher hatte. Das ist, was geschehen ist. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Und das ist der Grund, warum er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Moment gewesen, den konnte man nicht proben im Himmel. Das ist niemals vorher gewesen und keiner der Personen der Dreieinigkeit, weder der Vater noch der Sohn noch der Heilige Geist, hatten eine Vorstellung, wie das aussehen würde. Jesus auf einmal getrennt vom Vater. Ein unglaublicher Schmerz. Viele Menschen betonen die physischen Schmerzen von Jesus am Kreuz. Ich glaube, es ging um noch eine viel, viel höhere und tiefere Dimension. Jesus zum ersten Mal getrennt und es wurde dunkel. Eine Finsternis kam und es schrie aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Jesus hat nicht gesündigt, bitte verstehen wir uns da nicht verkehrt. Aber er nahm unsere Sünde. Er nahm unsere Sünde. Nun war er beladen mit unserer Krankheit und mit unserer Sünde. Und diese Gemeinschaft war unterbrochen. Und Gott wandte sich ab und konnte das nicht mit anschauen, was mit seinem Sohn passierte. Der ist aber selbst freiwillig. Das waren nicht Menschen, die das auf ihn gelegt haben. Er selber hat das getan. Er hat sich entschieden. Halleluja. Halleluja. Und weil er unter diese Macht der Sünde kam, war er nicht nur getrennt von Gott, sondern er kam unter die Macht Satans. Ich möchte euch ein Zitat lesen von Martin Luther, damit ihr seht, dass es noch andere und vor allen Dingen größere Geister als ich gab, die sowas geglaubt haben, was ich heute hier erzähle. Ein Zitat von Martin Luther findet man in der Rienecker Studienbibel zur Schriftstelle Epheser 4, Vers 9. Kein Mensch auf Erden ist so tief gedemütigt als er, auf dass das Wort Pauli, er ist hinuntergefahren, fest bestünde und wahr bliebe. Denn er hat sich am allertiefsten heruntergelassen, unter das Gesetz, unter den Teufel, unter den Tod, unter die Sünde, unter die Hölle. Das ist, meine ich, die letzte und unterste Tiefe. Martin Luther, zu dem, was passiert ist, als Jesus zur Sünde wurde. Paulus sagt, 2. Timotheus 1, Vers 10, er hat dem Tod die Macht genommen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wie hat er das getan? Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Fleisch und Blut teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise denselben angenommen, auf dass er durch den Tod zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Und das ist den Teufel. Das ist eine wichtige Passage. Hier sehen wir, dass der Teufel die Macht des Todes hat, das Recht, die Autorität des Todes. Am Anfang war es klar, der Tod ist der Sold der Sünde. Und als Adam sich abgewandt hat von Gott und dem Wort des Teufels diesen Vorrang gegeben hat gegenüber dem Wort Gottes und dem Teufel gehorsam wurde und so gefallen ist, was ist passiert? Er kam unter die Macht Satans. Sein Geist ist gestorben. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Und dann sehen wir, wie sie beide essen. Und dann was? Sie laufen weiter im Garten rum. Sie reden. Sie haben sogar noch Konversation, obwohl eine völlig andere. Mit Gott. Auf einmal verstecken sie sich vor Gott. So, die leben immer noch. Gott hat aber gesagt, an dem Tag, wo ihr davon esst, müsst ihr sterben. Ja, was ist passiert? Hat Gott seine Meinung geändert? Oder müssen wir unsere Sichtweise von, was Tod in der Bibel bedeutet, ändern? Das ist die Frage. Und Gott hat gesagt, ich werde niemals ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Gott hat seine Meinung nicht geändert und er hat erfüllt, was er vorhergesagt hat. Seine Warnung ist eingetroffen. An dem Tage, da du davon isst, musst du sterben. Adam ist gestorben. Ja, wie, das verstehe ich nicht, der lief doch da weiter rum. Wir müssen aus unserem westlichen, materialistischen Denken heraus und wir müssen die Denkweise, die Sichtweise Gottes übernehmen. Und Tod in der Bibel ist etwas anderes, als der letzte Atemzug ist oder der letzte Pulsschlag, Herzschlag kommt und dann ist jemand irgendwie, ja, wissen wir auch nicht, irgendwie wie weg oder wie im Koma, nur der kommt nicht wieder oder wir wissen auch nicht, wo der jetzt ist oder was. Das Wort Gottes gibt uns Offenbarung, was da passiert. Und das ist so, so interessant und so wichtig für das Verständnis. Jesus hat, Hebräer 2, Vers 9, für uns alle den Tod geschmeckt. Der Sold der Sünde ist der Tod. Und das ist mehr als Ende der physischen Existenz, sondern es ist Trennung von Gott und es ist noch mehr unter die bedrückende, versklavende, peinigende Macht der Finsternis zu kommen. Das ist Tod. Der Tod in der Bibel ist eine Person. Zum Schluss, der Tod wird in den Feuersee geworfen. Der Tod ist kein medizinischer Zustand. Wie kann man einen medizinischen Zustand in den Feuersee oder irgendwo anders hinwerfen? Es ist eine Person. So, wenn die im Mittelalter das Skelett mit der Sense dargestellt haben, das war viel näher an der Realität, als was wir heute uns so vorstellen, wenn wir über Tod reden. Wir brauchen ein Verständnis aus der Bibel. Was heißt Tod? Und Adam starb und Adam war tot. Er war getrennt von Gott und er war unter der Macht der Finsternis. Und durch den Sündenfall wurde Satan Gott dieser Welt. Und das betrifft nicht nur Adam, sondern das betrifft alle die, die durch ihn dann in diese Welt gekommen sind. Jeden einzelnen Menschen. Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, unter welchen auch wir alle einst in den Lüsten unseres Fleisches einhergingen, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren Kinder des Zorns von Natur aus, gleich wie die anderen. Gottes Wort sagt, vor deiner Bekehrung, bevor du von Neuem geboren wurdest, du warst tot. Du hast eine Menge dummes Zeug angestellt, aber aus Gottes Sicht warst du tot. Tod ist etwas anderes als, ich existiere nicht mehr. Tod ist Trennung von Gott. Das ist, was die Bibel mit Tod bezeichnet. Tod ist Trennung von Gott und unter der Macht der Finsternis zu sein. Wenn wir das begreifen, dann kriegen wir ein Verständnis, was Jesus wirklich für uns gemacht hat. Lass uns einmal zu Lukas gehen. Lukas Kapitel 16 bitte. Und viele, die das zitieren, die sagen, ja, das ist das Gleichnis vom armen Lazarus und von dem Reichen. Hier steht überhaupt nichts von Gleichnis. Das ist kein Gleichnis. Einfach nur Jesus erzählt, was einmal passiert ist. Ein reicher Mann, der hatte seinen Hausalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er ihm seine Güter verschleuderte. Sorry, wir müssen ein bisschen weitergehen. Lukas 16, wir fangen erst bei 20 an, sorry. Ein Armer namens Lazarus lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was denn von des reichen Tisches fiel. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Also, der Reiche ist tot, die Leiche ist im Grab. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, wie, ich denke, der war tot. Komm raus aus dem materialistischen Weltbild. Das redet von der Phase, wo die Leiche oben von den Verwandten betrauert wurde. Spielt sich eine Etage tiefer etwas ab. Er öffnete seine Augen. Wie, ist er wieder zurückgekommen? Nein, im Totenreich kann man auch funktionieren. Man weiß noch, wer man ist. Man kann sich erinnern an seine Verwandten und alles Mögliche, wie wir das hier sehen. Und er war im Totenreich. Hades. Wo war der arme Mann? Der war in etwas, was sich nennt Abrahams Schoß. So die Bibel lehrt, es gibt zwei Abteilungen für die Toten. Abrahams Schoß, wo die Gerechten im alten Bund hinkamen. Und es gibt Hades, das war das Vorzimmer zur Hölle. Wo der Teufel Menschen gequält hat, bevor das Endgericht kommt und sie zusammen mit dem Teufel dann in den Feuersee kommen. Das ist so wichtig. Hier wird der Vorhang weggezogen und wir sehen hier in die unsichtbare Welt und wir sehen Dinge, die wir auf keine andere Art und Weise kennenlernen können, außer indem wir das Wort Gottes annehmen und uns demütigen und sagen, die Dinge sind so, wie Gott sie beschreibt, nicht wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja? Wie viele Menschen denken bei der Beerdigung, der Sarg wird heruntergelassen, da ist er jetzt in der Kiste. Wie wenige begreifen, der ist nicht da. Das ist der Leichnam, das ist der Körper, der ist ganz woanders. Und je nachdem, ob er eine Beziehung zum Herrn hatte, ist er jetzt beim Herrn. Oder ob er als Sünder gestorben ist, dann ist er jetzt im Hades, im Vorzimmer zur Hölle. Und dort erwarten ihn schreckliche Dinge. und danach erwarten ihn noch viel, viel schrecklichere Dinge. So was sehen wir hier. Diese beiden sind dort, haben sogar Funkkontakt miteinander. Aber da ist eine Kluft und von Abrahams Schoß kann man nicht rüber in Hades und umgekehrt. Aber wir sehen, dass der mächtig lebendig war im Totenreich. Ich bitte dich, Vater, sagt der Reiche, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder. Der weiß, wer er ist, der weiß, wer seine Brüder sind, der kann sich noch an die Verwandtschaft erinnern. Dass er sie warne, damit nicht sie auch kommen an diesen Ort der Qual. Spricht zu ihm Abraham, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. So, wir sehen nach der Bibel im Totenreich, die sind mächtig lebendig. Die tun immer noch irgendwas, die reden, die können sich erinnern, die haben ein Bewusstsein, wer sie sind, wer ihre Umstände, ihre Lebensumstände waren. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. So, Jesus wurde zur Sünde. Und das Wort Gottes, wie wir das gleich noch an einigen Stellen sehen werden, es sagt uns tatsächlich etwas Ungeheuerliches. Und wenn dann noch so viele Theologen dagegen Sturm laufen, ich gehe mit dem Wort Gottes. Er kam nach dem letzten Atemzug, nachdem er sagte, Vater, es ist vollbracht. Er kam nicht in das Paradies, er kam nicht in Gemeinschaft mit Gott, er kam in die tiefste Unterwelt, unter die Macht der Finsternis. Und das wollen wir uns anschauen, das ist, was das Wort Gottes sagt. Apostelgeschichte 2, 27, hier wird das Alte Testament zitiert. Du wirst meine Seele nicht im Totenreich zurücklassen, Hades, und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Da er, David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eide verheißen hatte, aus der Frucht seiner Lenden einen auf seinen Thron zu setzen, hat er in dieser Voraussicht von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht im Totenreich gelassen werde, noch sein Fleisch Verwesung sehe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Und bitte beachte hier das Wort auferweckt. Wir benutzen sehr viel das Wort Auferstehung, aber im Neuen Testament wird viel, viel mehr von Auferweckung geredet. Und wenn du das noch nie studiert hast, dann weißt du gar nicht den Unterschied. Und der ist absolut fundamental, existenziell wichtig. Der Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung, das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn du verstehst, was die Schrift sagt über Auferweckung, bekommst du Offenbarung, was Erlösung ist. Du bekommst Offenbarung, was es bedeutet, dass du von Neuem geboren wurdest. Apostelgeschichte 2, 24, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen oder die Schmerzen, die Geburtsschmerzen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm, von wem, von dem Tod behalten würde oder festgehalten würde. Dieses griechische Wort bedeutet Kraft haben, etwas beherrschen, sich einer Sache oder Person bemächtigen, etwas ergreifen, mit Gewaltanwendung in Besitz nehmen, gefangen nehmen, festnehmen. All das wird von Jesus gesagt. Er wurde festgehalten vom Tod, aber es war nicht möglich, dass der Tod ihn für immer festhalten konnte. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Römer 6, Vers 9, der Tod in Bezug auf Jesus, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Ihr Lieben, lasst uns einmal überlegen, wenn Sprache etwas bedeutet, dann hat das eine Aussage, nämlich, dass der Tod einmal über Jesus geherrscht haben muss. Wenn du sagst, ich fahre nicht mehr nach Mallorca, dann sage ich, wie, hat's dir nicht gefallen? Ja, weiß ich nicht, war gar nicht da. Sag ich, du, dann hast du aber einen grammatikalischen Fehler gemacht oder einen Syntaxfehler. Dann darfst du nicht sagen, ich fahre nicht mehr. Dann musst du sagen, ich werde nie fahren und ich fahre nie. Aber wenn du sagst, ich fahre nicht mehr, dann muss jeder verstehen, du warst schon einmal da. Und deswegen gefällt's dir jetzt nicht. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Es gab einen Moment im Leben von Jesus, wo der Tod geherrscht hat über Jesus. Er hat sich gedemütigt unter den Tod. Apostelgeschichte 13, Vers 32. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Wann wurde diese Verheißung erfüllt? Indem er Jesus erweckte, wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben ist: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wann ist diese Verheißung erfüllt worden? Nicht als Jesus geboren wurde, sondern als Jesus im Totenreich von Gott, von der Kraft Gottes berührt wurde und auferweckt worden ist. Das Leben aus Gott. Nirgendwo siehst du, Jesus hat sich selber auferweckt. Er hat sich in eine vollständige Abhängigkeit und Hilflosigkeit begeben und nur im Vertrauen auf Gott, der kommen würde und würde ihn rechtfertigen und würde in ihm wirken, wäre irgendeine Chance und Hoffnung auf Auferstehung. Versteht den Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung. Auferweckung fand statt im Totenreich, während die Leiche noch im Grab lag. Gott, der Heilige Geist, wurde hinabgesandt und hat Jesus lebendig gemacht. Und weil Jesus lebendig gemacht wurde, wieder in Verbindung mit Gott gekommen ist, wieder das Leben aus Gott bekommen hat, deswegen konnte er zurückgehen zum Grab und die Leiche abholen. Verstehst du, was ich sage? Wenn du nicht den Unterschied verstehst zwischen Auferweckung und Auferstehung, dann macht das ganze Ding überhaupt keinen Sinn. Und dann hast du ein Problem. Dann wirst du nie verstehen, was es heißt. Du bist von Neuem geboren. Warum? Jetzt lass uns noch einmal zu diesem herrlichen Gebet gehen von Epheser Kapitel 1. Und dort lesen wir die Vers 19, die überwältigende Größe seiner Macht an uns, die wir glauben, vermöge der Wirksamkeit seiner Stärke, welche er wirksam gemacht hat in Christus. Wann? Wann wurde diese Kraft wirksam? Als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern in den zukünftigen. Wobei er alles unter seine Füße tat und ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab, welche ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und die Parallelstelle hierzu ist Philipper 2, weil Jesus sich gedemütigt hat. Darum hat Gott ihn erhöht. Warum hat Gott ihn erhöht? Weil er sich erniedrigt hat, weil er sich gedemütigt hat. Und wir haben übrigens im praktischen Leben genau die gleiche Anweisung. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und er wird euch erhöhen. Das betrifft deine Arbeit, das betrifft deine geistige Karriere in der Gemeinde. Du demütigst dich und Gott erhöht dich. Viele versuchen sich zu erhöhen und dann muss Gott sagen, okay, dann muss ich deinen Teil tun und dann werde ich dich demütigen. Aber wenn wir verstehen, unser Teil ist, wir demütigen uns und wir rennen nicht voran und wir sind nicht getrieben von selbstsüchtigem Eifer. Hier, wir wollen jetzt allen mal was zeigen und wir wollen es machen, sondern wir demütigen uns und sagen, hier bin ich, wo ist der Besen? Lass mich hier irgendwie mitmachen, irgendwas. Ich kümmere mich hier um die Blumen oder den Teppichboden. Hauptsache, ich bin dabei. Hauptsache, ich darf hier anbeten, welche Position ich habe. Ob ich irgendwann mal Leiter werde, ist mir alles vollkommen egal. Hauptsache, ich darf dabei sein. Ich demütige mich. Und wenn Gott etwas Größeres mit mir vorhat, er wird mich erhöhen zu seiner Zeit. Mein Job ist, mich zu demütigen, den tue ich so gründlich wie möglich. Gib mir den Besen. Und Gott wird dich erhöhen. Halleluja. Viele versuchen, sich zu erhöhen und dann müssen sie erleben, wie Gott kommt und sie demütigt. Weil wir vertauschen die Rollen. Wir versuchen zu tun, was Gott tun kann. Dann sagt er, okay, dann muss ich tun, was du tun solltest. Aber es gilt auch in Bezug auf diese gewaltige Mission von Jesus. Er hat sich gedemütigt. Und weil er sich gedemütigt hat, hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen müssen, aller derer Knie im Himmel und auf Erde und unter der Erde. Und alle müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wegen seiner Demütigung, wegen seinem Vater, ich gehe diesen Weg der Schmach, ich gehe diesen Weg des Schmerzens für dein Herz, für den Weg, den ich bereiten werde, um Menschen zu dir zu bringen. So, diese gewaltige Macht hat Jesus erhöht. Jetzt lass uns einmal gehen, in deiner Papierbibel ist es einfacher als in meinem Tablet, zu Kapitel 2. Und dann geht's weiter. Und vergiss mal, dass da Kapitel 2 ist. Es geht der Gedankengang einfach weiter. Auch euch, die ihr tot wart, durch eure Betretung und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Lauf dieser Welt. Du merkst, wenn du das genau liest, das macht gar keinen Sinn, das ist gar kein Satz. Da fehlt das Verb. Da fehlt dir das Verb. Auch euch, die ihr tot wart. Ja, wie denn, was denn? In manchen Bibeln steht, hat er auferweckt, in spitzen Klammern. Warum steht das in spitzen Klammern? Weil es im Urtext nicht steht. Sagst ja, warum schreiben sie das dann dahin? Weil du verstehen musst, Paulus hat in Epheser 15 bis 22 ein gigantisches Satzgebäude aufgetürmt, was kein Mensch im Deutschen verstehen kann, weil das so verschachtelt ist und so kompliziert ist und ein Nebensatz kommt noch, ein Einschub drüber und noch etwas darüber. Ein gewaltiges Gebirgsmassiv wird dort aufgerichtet, das kein Mensch verstehen kann. Und die Übersetzer sagen, wir müssen den armen Deutschen helfen. Und sie haben das in Häppchen geteilt und haben daraus einzelne Sätze gemacht. Paulus hat einen gigantischen Satz gemacht. Vielleicht war das irgendwie seine größte Leistung, im grammatikalischen Sinne überhaupt diese Passage zu schreiben. Unglaublich, was er da aufgetürmt hat. Und damit wir verstehen, wovon es redet, wird es in der Besetzung unterteilt. Und dann heißt es, auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen, hat er lebendig gemacht. Du sagst, aber eben hast du gesagt, das steht da nicht, hat er lebendig gemacht. Doch, das steht da, aber nicht da, sondern in Vers 20. Dieser ganze Satz hat nur ein einziges Verb, hat er lebendig gemacht, und das steht in Vers 20, und das haben wir eben schon gelesen. Gott hat Jesus auferweckt. Und auch euch. Das ist der Punkt. Als Jesus auferweckt wurde von den Toten, hat Gott an uns gehandelt. Frag mich nicht, wie das möglich ist, wenn wir noch gar nicht historisch gelebt haben, dass Gott an uns gehandelt. Frag mich das nicht. Aber ich weiß, dass es so ist. Er hat an uns gehandelt. Und wenn wir zum Glauben kommen, wird das rückwirkend uns gut geschrieben. Und kommt auf unser Glaubenskonto. Und wir sind mit ihm lebendig geworden. Als Christus auferweckt wurde, wurdest du auferweckt. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen und zu begreifen, dass ein Unterschied zwischen Auferstehung und Auferweckung. Weil Christus nach der Auferweckung hat seinen Auferstehungsleib abgeholt. Das steht uns allen noch bevor. Und deswegen gibt es keine einzige Passage im Neuen Testament, die sagt, wir sind mit Christus auferstanden. Wir sind mit ihm auferweckt. Wir holen unseren Leib ein bisschen später ab. Aber wir sind mit auferweckt. Das heißt, aus dem Tod herausgebracht in Leben. So, Adam ist gefallen und alle nach ihm auch, haben also in einer niederen Sphäre, die die Bibel Tod nennt, gelebt. Und da ist der Sohn Gottes, der das Leben pur war und hat das Leben gelassen, hat sich schlagen lassen, hat sich kreuzigen lassen, ist zur Sünde geworden, ist auf unser Niveau gekommen. Und jetzt kommt Gott und nimmt ihn von da unten und katapultiert ihn nach ganz oben und auch uns. In einem Akt wurde Jesus auferweckt und alle die, die gläubig sind, mit ihm zusammen. Epheser Kapitel 2 sagt es noch einmal ganz, ganz deutlich. Gott aber, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus, das heißt zusammen mit Christus, lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr rettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, auf das er in den darauffolgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte durch die Güte gegen uns in Christus. So, hier haben wir es noch einmal im Klartext. Wir sind zusammen mit Christus auferweckt worden. Jetzt verstehst du, was die neue Geburt ist. Aus Tod zum Leben, göttliches Leben wurde in dich hineingelegt. Auferstehungsleben, ein Leben, das schon durch den Tod gegangen ist. Ein Leben, gegen das der Teufel nichts ausrichten kann. Weil die stärkste Waffe, die der Teufel hat, ist der Tod. Danach gibt's nichts mehr. Es gibt Folter, Qualen, Bedrängnis, Bedrückung und das Schlimmste ist Tod. Danach gibt es nicht mehr. Das ist seine letzte Waffe. Und wenn er sein letztes Pulver verschossen hat, danach hat er nichts mehr. Und Jesus ist durch den Tod gegangen und hat dadurch den Tod entmachtet. Das haben wir vorhin in Hebräer 42. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wieso konnte Jesus herausgeholt werden, wenn noch der Teufel die Macht des Todes hatte? Der Teufel wurde geblendet. Er wurde reingelegt. Weil von Adam an jeder Mensch war im Tod geboren und gleichzeitig ein Sünder und verantwortlich für seine eigenen Sünden. So alle Menschen, die der Teufel in den Hades nehmen konnte, waren alles Menschen, die die Natur des Todes hatten, die aber auch selber gesündigt hatten. Und diese durfte er nehmen in das Totenreich. Alle. Und Jesus hat unsere Sünde genommen, aber hat nie gesündigt. Und in seinem Triumph, in seinem blinden Eifer und seinem nicht fassen können, dieses Glück, den wir nie kriegen konnten, den wir nie klein machen konnten, den wir nie stoppen konnten, der ist jetzt in unserer Macht. Wir können mit dem machen, was wir wollen. Guck mal, wir schlagen den, nichts passiert. Wir nageln ihn ans Kreuz, nichts passiert. Der wird jetzt sterben. Wir haben den Sieg. Und Jesus starb. Und was haben sie getan? Sie nahmen Jesus ins Totenreich. Illegalerweise. Weil er hat eine Sache nicht beachtet. In seinem Eifer, in seinem blindwütigen Triumph. Dieser Mensch hat keine Sünde begangen. Er hatte jetzt das Wesen von Sünde. Aber er hat keine Sünde getan. Und der Teufel hat die Macht des Todes missbraucht. Und hat die Macht des Todes angewandt, wo er sie hätte nicht anwenden können. Und Gott hat gesagt, danke. Das ist genau, was ich haben wollte. Das ist genau der Punkt, wo wir dich packen können. Weil wir müssen verstehen, Gott ist ein Gott des Rechts. Gott kann nicht einfach sagen, was seit Adam passiert, was der Teufel tut auf dieser Erde. Das ist so furchtbar und das ist so schlimm und das tut uns so weh. Und wir kommen jetzt einfach und wir pusten den Teufel von diesem Planeten. Das geht nicht, weil Gott ein Gott des Rechts ist. Adam hat sich gebeugt und hat die Macht, die er hatte über diesen Planeten, dem Teufel übergeben. So, der Teufel hat legalerweise die Macht. Das ist, warum bei der Versuchung, als der Teufel zu Jesus kam, alle Macht im Himmel, auf dieser Erde, alle Reichtümer, alles ist mir gegeben. Jesus hat nicht gesagt, nein, stimmt gar nicht. Jesus hat das akzeptiert, weil es wahr war, weil es stimmte. Es wurde ihm von Adam übergeben. So, Jesus konnte nicht einfach kommen und sagen, ja, dann nehmen wir dir das jetzt wieder weg. Das wäre illegal gewesen, weil er hatte rechtmäßigerweise diese Position als Gott dieser Welt. Wenn wir das verstehen, Gott ist ein Gott des Rechts und es geht nicht darum, wer ist stärker, Gott oder der Teufel, sondern Gott musste einen Plan der Erlösung schaffen, wo er gerecht und heilig blieb und ein Gott des Gerechtes, des Rechtes. Und als der Teufel Jesus ins Totenreich genommen hat, war der Punkt gekommen, den Gott haben wollte. Jetzt kann er kommen und kann ihm diese Macht wegnehmen. Und er sandte den Heiligen Geist und Jesus wurde lebendig gemacht oder wie das die Schrift sagt, gezeugt, er wurde auferweckt. Das ist, was Jesus sagt in der Offenbarung. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Totenreiches. Halleluja. Manche haben da eine etwas wilde Fantasie und die stellen sich vor, im Totenreich hat Jesus irgendwie mit dem Teufel gekämpft oder Armdrücken gemacht oder irgendetwas und schließlich hat Jesus gewonnen. Nein, es war nichts davon. Es gab keinen Kampf. Es gab keine Auseinandersetzung. Jesus war unter der Macht des Todes und der Tod und der Teufel hat über ihn geherrscht. Und dann ist Gott gekommen und hat die Fesseln gesprengt und ihn lebendig gemacht. Und von dem Moment haben sich die Machtverhältnisse in einem Moment total umgekehrt. Und Jesus war oben, der Teufel war unten und hat gesagt, die Schlüssel bitte. Und der Teufel hat gehorcht, brav wie ein Sonntagsschulknäblein und hat die Schlüssel übergeben. Weil Jesus ist der Herr und wenn Jesus ein Wort spricht, der Teufel muss gehorchen. Unser Problem ist, unsere Lebenserfahrung und unser Bild vom Leben kommt, indem wir anschauen, was in den Nachrichten ist und was wir auf diesem Planeten sehen. Und deswegen haben wir Mühe, einen Jesus zu sehen, der sagt, Teufel, beuge dich, und er beugt sich. Wir haben Mühe, das zu sehen, weil wir mit natürlichen Augen sehen und weil wir nicht erneuerten Sinn haben und die Verhältnisse sehen, wie die Bibel sie beschreibt. Er hat die Schlüssel genommen. Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches. Halleluja. Er sagt, ich war tot und ich bin lebendig. Und mit ich war tot meint er nicht, ich lag 3 Tage im Koma, sondern ich war unter der Macht der Finsternis, wie wir das eben gesehen haben im Worte Gottes. Halleluja, Halleluja. Verstehst du, was da passiert ist? Verstehst du, was das für uns bedeutet? Das ist so etwas Geniales, so etwas Gewaltiges. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Oder andere Besetzungen sagen, gewechselt. Das griechische Wort heißt, sein Wohnort wechseln. Du warst im Tod. Und durch den Glauben an die Kraft Gottes wurdest du von neuem geboren und du hast deinen Wohnort gewechselt. Und du bist nicht mehr im Tod, sondern du bist im Reiche Gottes. Und du bist Kind Gottes. Und etwas ist in dir, was von Gott ist. Etwas, das durch den Tod gegangen ist und das dich jetzt befähigt zu herrschen. Wenn wir die Fülle der Gnaden und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen wir in diesem Leben. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen herrschen über die Mächte der Finsternis. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, dem widersteht und sucht, welchen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. Im Glauben an was? Im Glauben an was Jesus getan hat. Und was aufgrund dessen Gott in dir getan hat, im Glauben an die neue Geburt. Ich bin lebendig gemacht. Ich bin aus Tod, aus dem Terrain des Feindes herausgenommen, in ein neues Land versetzt worden, wo Gott regiert und wo sein Leben in mir ist. Und das Leben, an dem der Teufel sich die Zähne ausgebissen hat, dieses Leben ist in mir. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn wir das verstehen, begreifen wir, Autorität über den Feind kommt nicht durch das, was wir tun, sondern kommt durch das, was wir verstehen, was wir sind und was Gott mit uns getan hat. Es hat nichts zu tun mit deinen Anstrengungen. Das ist, warum bei vielen jungen Christen, die gucken sich das ab, oh, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu, und die wundern sich, warum es nicht funktioniert. Bei dem hat es funktioniert, bei mir, ich kriege immer noch Haue vom Teufel. Ich widerstehe ihm und ich komme gegen alle Bedrückungen und alle Verdammnis, aber bei mir scheint es nicht zu funktionieren. Weil es ohne Glauben ist, weil sie nur eine Methode kopieren, weil sie nur gucken, was macht er, aber nicht, was glaubt er. Was ist da in ihm? Autorität über den Feind kommt durch Glauben. Dem widersteht fest im Glauben. Im Glauben an, was Jesus getan hat. Und im Glauben daran, was Gott in dir getan hat, dass du ein neuer Mensch bist, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Christus und dass du Leben aus Gott empfangen hast. Und dieses Leben ist schon durch den Tod durchgegangen. Und der Teufel weiß, dieses Leben kann er nicht antasten. Er kann nicht. Er kann deinen Körper antasten, kann deine Gedanken antasten, kann deine Umstände antasten, kann alles Mögliche unangenehm veranstalten. Aber er kann deinen Geist nicht antasten, weil es Leben aus Gott ist. Und der Tod herrscht nicht mehr darüber. Und dieses Leben soll herauskommen. Und dieses Leben sollst du in Anspruch nehmen. Und dieses Leben sollst du einsetzen. Wenn du darüber Offenbarung bekommen hast, dann verstehst du, welcher Trost das ist in den Worten von Jesus. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Sagen wir, ja, das ist so. Können wir alle nachempfinden, das Wort Gottes ist total wahr und das stimmt. Aber Jesus sagt, redet weiter. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und bevor ich Offenbarung über diese Sache anhatte, weißt du, was meine Reaktion war? Ja, schön für dich. Prima. Ich bin noch mittendrin. Was für ein Trost ist das, dass Jesus überwunden hat? Was für ein Trost ist das, wenn du Offenbarung bekommst über diese Wahrheit, was es heißt, du bist von Neuem geboren, du bist auferweckt, das Auferstehungsleben ist in dir. Dann verstehst du, was Jesus gemeint hat. Ich habe die Welt überwunden und ich habe in euch etwas deponiert, was euch Kraft, Geburt, den Status von Überwindern gibt. Das ist, was Paulus meint. Wir sind mehr als Überwinder. Manche versuchen zu überwinden, um sich zu beweisen, dass sie Überwinder sind. Das ist eine sehr mühselige Angelegenheit und das funktioniert nicht. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wir müssen glauben, dass wir Überwinder sind. Wir müssen glauben, dass in uns etwas ist, das dem Teufel überlegen ist. Das müssen wir glauben. Und der Glaube kommt aus dem Wort und sonst nirgendwo anders her. Und darum wäre es keine schlechte Idee, das Konzept von dieser Botschaft zu nehmen und das hunderte von Male durchzulesen und durchzubeten und von da an dann für die nächsten 20 Jahre zu beten. Herr, öffne mir die Augen, dass ich begreife, was diese gewaltige Kraft ist, die du in Christus hat wirksam werden lassen, als du ihn auferweckt hast. Und auch mich. Und auch mich. Halleluja. 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 Ich habe die Welt überwunden. Seid getrost. Dieselbe Kraft, die mich rausgeholt hat, ist in euch wirksam geworden und ich habe euch rausgeholt und ihr lernt jetzt zu herrschen und anzuwenden, was ich euch gegeben habe. Und so lernen wir zu herrschen über all die Angriffe von Entmutigung und von Bedrückung und von Einschüchterung und von Frustration und von Hilflosigkeit und Selbstmitleid und all diese Dinge, die uns bremsen wollen, wenn uns bewusst wird, wer ist in uns, was ist in mich hineingelegt worden und wie sieht der Teufel das? Und ich sehe es so, wie er es auch sieht. Null Chance hat er dagegen. Null Chance. Halleluja. Leben, das durch den Tod gegangen ist, an dem der Teufel sich die Zähne ausgebissen hat, ist in dich hineingelegt worden. Nicht, weil du brav deine Bibel liest, sondern weil du von Neuem geboren bist. Und Bibellesen dient nur dazu, dass du jetzt Offenbarung bekommst, dass dein Licht angeht und dass du verstehst, was passiert ist. Wir schauen zurück und begreifen, was an dem Tag passiert, als wir von Neuem geboren wurden. Wir wurden herausgerissen aus der Macht der Finsternis, versetzt in eine neue Sphäre, in ein Leben des Sieges, der Herrschaft und der Autorität und der Freiheit. Halleluja, Halleluja. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Wir gehen nach Hause und sagen, Herr, hilf mir zu verstehen. Öffne mir die Augen, gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und wir bleiben dran, bis das Licht angeht und sagen, wow, was ist da in mir? Hohoho. Halleluja, Halleluja. Und der Teufel kommt gegen dich. Und du bist nicht mehr am Rennen, du bist nicht mehr in Verzweiflung. Oh, liebe Gemeinde, betet, der Teufel ist hinter mir her. Es ist wieder so eine schlimme Zeit. Sondern du weißt, wer in dir ist. Der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und der, der dich am Kreuz besiegt hat, ist in mir. Soll er nochmal hervorkommen? Möchtest du nochmal treffen? Nochmal eine kleine Begegnung mit ihm? Du berufst dich auf, was in dir ist, was geschehen ist, nicht auf deine Fähigkeiten, auf deine Kraft, auf deinen Willen, auf deine Ausdauer. Du berufst dich auf, was Gott getan hat und wer du aufgrund dessen bist. Verstehst du den Unterschied zwischen Bemühungen und Kämpfen in eigener Kraft und widerstehen fest im Glauben? Halleluja, 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 Vater. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der ihn lebendig gemacht hat, herausgeholt hat, herauskatapultiert hat aus der Sphäre der Qual und der Bedrückung und der Schmerzen. Und wir danken dir, dass du das Gleiche mit uns getan hast. Und Vater, wir bitten, dass du uns die Augen auftust, dass wir verstehen, was du getan hast, dass wir verstehen, was es heißt, dass dieses unzerstörbare Leben in uns ist, eine lebendige Hoffnung, die nicht mehr klein zu kriegen ist, die nicht mehr kaputt zu machen ist, die niemals aufgeben wird, die hast du in uns hineingepflanzt. Vater, wir danken dir. Oh, Halleluja. Und wir werden uns ausstrecken nach tieferen Dimensionen der Offenbarung, was dieses Auferstehungsleben kann und was es bedeutet. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns helfen wirst. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Vielleicht noch einen kleinen Nachschlag. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Namen John G. Lake gehört habt. Ein gewaltiger Diener des Herrn, der Offenbarung gehabt hat über das Leben im Geist und über die neue Geburt und was es heißt, dass Jesus Sieger ist und dass er Leben pur ist. Und dieser Mann Gottes hatte am Anfang 1920 oder in der Ecke in Südafrika gedient und hat dort viele, viele Mitarbeiter gehabt und hat hunderte von Gemeinden gegründet dort, hat ein gewaltiges Werk gehabt mit mächtigen Zeichen und Wundern. Und dann gab es eine Situation, wo es irgendeine hochansteckende Plage oder Pest oder Krankheit, ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, das heißt auf Englisch Bubonic Plague, was immer das bedeutet, ist jedenfalls eine hochansteckende Krankheit. Und sobald du eine Leiche berührst von einem Menschen, der daran gestorben ist, wirst du infiziert und du wirst auch an dieser selben Krankheit erkranken und sterben. Und diese Seuche ging durch das Land und John G. Lake und seine Mitarbeiter haben sich bereit erklärt, wir werden die Toten beerdigen. Und dann haben sie gesagt, wenn du die anfasst, dann wirst du sterben. Ihr könnt gar nicht vorsichtig genug sein, ihr werdet alle an dieser selben Plage sterben. Und er hat gesagt, wir werden nicht sterben, wir werden leben. Und dann haben sie die Toten beerdigt und die Wissenschaftler und die Ärzte standen Kopf und haben gesagt, was ist hier los, wie ist das möglich? Wieso wirst du nicht infiziert? Und sagt, komm, wir machen einen Test. Und sie haben von Speichel von Toten genommen und haben auf seine Haut gemacht und haben untersucht unter dem Mikroskop. Und sobald das in Berührung kam mit seiner Haut, sind diese ganzen Viecher oder Bakterien oder was das für Dinger sind, die sind einfach krepiert, die sind einfach gestorben. Und die Wissenschaftler haben gesagt, wie ist das möglich? Hautkontakt sollte dich infizieren, stattdessen Haut intakt. Du infizierst diese Viecher mit irgendwas und die sterben einfach. Und er sagt, was ist das? Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes und erklärt ihm, was Auferstehungsleben ist. So, da sind noch Dimensionen, auch wenn wir schon Sieg haben über Bedrückung, preis dem Herrn dafür. Ja? Aber da sind noch Dimensionen einzunehmen, in die wir hinein wollen. Herr, hilf uns zu verstehen, was das bedeutet, was in mir ist und was das tun kann. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seid gesegnet. Das ist Ostern. Halleluja. Halleluja. Halleluja.